ARD.
Einer für alle, alle für einen. So galt es bislang in dem größten Militärbündnis der Welt. Was aber geschieht, wenn nun einer gegen alle ist? Trumps Griff nach Grönland, das Ende der NATO? Das fragen wir heute den ehemaligen EU-Parlamentspräsidenten und ehemaligen SPD-Chef und heutigen Vorsitzenden der Friedrich-Ebert-Stiftung Martin Schulz. Den ehemaligen Botschafter unter anderem in Washington und heutigen Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger und die Kollegin, die internationale Korrespondentin der Zeit, Rike Havertz. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend Ihnen auch zu Hause. Schönen guten Abend Ihnen zu Hause und natürlich auch willkommen hier im Studio. Ja, wir müssen zu Beginn dieses politisch jetzt eigentlich schon atemlosen neuen Jahres über einen Immobilienmogul sprechen, der auch als Präsident einer ganzen Nation glaubt, er könne Länder wie Häuser an der Fifth Avenue kaufen, so auch die größte Insel der Welt.
Die USA erhöhen den Druck auf Grönland. Während wir Grönland nicht einnehmen, werden es Russland oder China tun. Und das werde ich nicht zulassen. So oder so, wir werden Grönland bekommen. Der dänische Außenminister und seine grönländische Amtskollegin reisen deswegen nach Washington. Nach dem Treffen mit Außenminister Rubio und Vizepräsident Vance brauchen beide erstmal eine Zigarette. Enttäuschung und Sorge sind deutlich spürbar. Es ist uns nicht gelungen, die amerikanische Position zu Grönland zu ändern.
Normalerweise würde ich diese Worte nicht sagen wollen, aber ich sage sie trotzdem. Wir sind sehr stark. Wir geben unser Bestes. Die letzten Tage waren natürlich... Oh, ich werde sehr emotional. Ich bin überwältigt.
Herr Schulz, würden Sie rauchen? Bräuchten Sie in dieser Situation auch eine Zigarette?
Ich glaube ja. Ich bin nicht Raucher, aber ich kann das als ehemaliger Raucher nachempfinden. Die Leute stehen unter Stress und machen uns keine Illusionen. Das ist ja auch eine Wende in der internationalen Politik, die man in dieser Form noch nie erlebt hat. Und das,
ist das die größte Krise in dem transatlantischen Bündnis,
ja,
wenn Sie so weit
ganz
geht?
Sicher. Ganz sicher, Sie haben das ja in der Anmoderation auch so beschrieben. Der NATO-Vertrag sieht vor, dass sich alle gegenseitig beistehen. Jetzt droht das größte NATO-Mitglied einem anderen Land, gegebenenfalls mit militärischer Gewalt. Das ist schon eine dramatische Veränderung der internationalen Politik durch einen Mann, der sichtlich glaubt, keine Grenzen mehr zu kennen. Er hat ja neulich mal gesagt, das Einzige, was mich begrenzen kann, ist meine Moral und mein Verstand. Ich bin in beiden Fällen der Meinung, das ist eine schlechte Botschaft für die Welt.
Noch gibt es hoffentlich ein paar Gesetze und der Rechtsstaat in den USA scheint zumindest noch zu funktionieren. Werden wir noch vertiefen, Herr Ischinger, als wir fast genau auf den Tag vor einem Jahr hier schon mal in der Sendung saßen. Donald Trump war gerade frisch im Amt, also gerade zum zweiten Mal frisch im Amt. Und wir sprachen auch schon über seinen Heißhunger auf Grönland. Da haben Sie damals gesagt, naja, ist eigentlich nicht der Rede wert.
Das ja, ich habe es falsch eingeschätzt.
Ableckungsmanöver haben Sie
gesagt. Ich habe es falsch eingeschätzt. Ich dachte, es sind kleine Ablenkungsmanöver. Die großen Themen, die lagen damals auf der Hand. Die Ukraine, der russische Angriff in der Ukraine und so weiter. Und ich dachte, das sind Ablenkungsmanöver. Also ich lag falsch. Ich lag schon ein paar Mal falsch, was meine zweite Heimat Amerika angeht. Ich habe auch gedacht, dass, Frau Clinton die Präsidentschaftswahl gewinnt vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren das war. Also dieser berühmte Baseballspieler, man sollte nie Vorhersagen machen, schon gar nicht über die Zukunft.
Gut, jetzt haben wir knallharte Ansagen aus Washington. Donald Trump hat Strafzölle angekündigt für alle europäischen Länder, die seinem Grönlandkurs, wenn man so will, nicht folgen wollen. 10% Strafzölle ab dem 1. Februar. Und wenn sich bis zum Juni nichts ändert, dann noch mal 25% obendrauf. Sollte sich Europa davon einschüchtern lassen?
Ich glaube, man muss zunächst mal zwei Dinge unterscheiden. Im internationalen Umgang zwischen Staaten oder hier auch zwischen Staatengruppen gibt es zwei Kernfaktoren. Das eine sind die Hard Facts, also die Fakten, die Handelszahlen, die Zölle, gerade wenn. Das andere ist die Psychologie. Und ich glaube, man muss beide Bereiche im Blick haben. Was jetzt schon passiert ist, bevor also Amerika tatsächlich versucht, sich Grönland anzueignen. Was jetzt schon passiert ist, glaube ich, ist wirklich relativ dramatisch für den Zustand der transatlantischen Allianz. Denn selbst wenn man Sympathie haben sollte für das Grundanliegen Amerikas, Grönland zu schützen vor fremden Interventionen, ist jetzt schon klar, dass das Grundvertrauen, das wir Europäer in Amerika als Partner, in das amerikanische Schutzversprechen im Bündnis, einschließlich nukleare, nicht wahr, Käseglocke über Europa, dass das schweren Schaden genommen hat. Ich kann mir vorstellen, dass in der Zukunft es für jede Regierung hier in Europa schwerer sein wird, Verständnis zu finden für gemeinsame Aktivitäten mit Amerika, wenn die nicht automatisch und dramatisch in unserem Interesse sind. Mhm. Also schauen Sie mal, ich war Botschafter in Washington, als der damalige Bundeskanzler Schröder nach 9/11 sich vor die Frage gestellt sah, soll ich deutsche Soldaten nach Afghanistan schicken? Er hat dann die Abstimmung im Deutschen Bundestag im Dezember 2001 mit exakt 2 Stimmen Mehrheit gewonnen. Ich habe nicht den Eindruck, dass wenn sich so eine Situation wiederholen würde, dass man dann ohne weiteres eine Mehrheit für Hilfe an die USA kriegen würde. Das ist eine dramatische Veränderung.
Zumal Dänemark, muss man ja auch dazu sagen, ein ganz besonders enger Verbündeter ist, der auch in Afghanistan massiv geholfen hat.
Richtig.
Und verglichen an der Einwohnerzahl besonders viele Soldaten verloren
Richtig.
Hat.
Richtig.
Frau Havertz, warum, glauben Sie, verhängt oder möchte Donald Trump ausgerechnet gegen diese 8 europäischen Länder, die in den vergangenen Tagen Soldaten nach Grönland geschickt haben, Strafzölle verhängen? Ist das Zufall?
Nein, das ist sicherlich kein Zufall. Das ist auch eine Botschaft, aber ich glaube nicht nur an die Außenpolitik, das ist auch an die innenpolitische Botschaft. Und das hat ja auch Meloni, die italienische Premier, gerade schon gesagt, dass sie glaubt, das hat Trump vielleicht missverstanden mit dieser Erkundungsmission, die eben diese Länder nach Grönland geschickt haben. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass er das wirklich missverstanden hat. Und diese Erkundungsmission, an der ja auch deutsche Soldatinnen und Soldaten beteiligt waren, die hatte ja auch 2 Ziele. Zum einen war es ein Angebot zu sagen, du sorgst dich, Donald Trump, um die Sicherheit in den USA über diesen arktischen Raum. Insofern verstärken wir das jetzt. Wir machen ein Angebot, wie wir innerhalb dieses NATO-Bündnisses gemeinsam miteinander darüber verhandeln können, wie wir diesen Sicherheitsraum stärken können. Auf der anderen Seite zeigen wir auch, hallo, wir sind übrigens da und wir sind auch wehrhaft. Die Frage ist, was für eine Symbolik von, ich glaube, es waren 15 deutschen Soldatinnen und Soldaten ausgeht, die jetzt ja auch schon wieder abgereist sind, um dann, das war so geplant, dann wieder in Deutschland weiter zu planen. Aber ich glaube, da hat dann Donald Trump gesagt, naja, ich bin aber auch noch da und ich habe jetzt ja sehr explizit gemacht, ich möchte das nicht innerhalb des NATO-Rahmens regeln, sondern ich möchte so agieren, wie ich immer agiere, haben ist besser als brauchen und ich möchte haben und ich möchte alleine haben und ich möchte nicht innerhalb des NATO-Bündnisses haben. Und insofern war das sicherlich kein Zufall und darüber hinaus kann er natürlich damit auch versuchen, jetzt eine gemeinsame europäische Antwort vielleicht zu verhindern, indem er halt sagt, ich verhänge nicht gegen alle EU-Staaten diese Zölle, sondern gegen die einzelnen EU-Staaten und vielleicht damit auch hofft, eine Reaktion von den EU-Ländern zu verhindern, die geschlossen ist. Und genau das braucht Europa jetzt. Es braucht ja eine geschlossene Reaktion und es braucht ja eine Strategieveränderung gegenüber diesem transatlantischen Verhältnis, was einfach nicht mehr verlässlich ist.
Wie kann das funktionieren, eine geschlossene Reaktion? Wie sollte die EU, wie sollte Europa, es sind ja auch Länder dabei, die nicht zur EU gehören, reagieren?
Na, zunächst mal muss man einen zeitlichen Zusammenhang sehen. An dem Tag, als in Asunción das Abkommen über den Mercosur, also Europa mit den lateinamerikanischen Staaten, unterschrieben wurde, was ja ein Riesenfortschritt ist, entsteht ein riesiger Wirtschaftsraum, kommt der Trump mit diesen Zöllen für diese 8 Länder. Das ist ja schon ein zeitlicher Zusammenhang, den man sehen muss und den ich offen gestanden auch als ein ermutigendes Zeichen für Europa interpretiere. Denn es ist ein derartig wichtiger Vorgang, dass er reagiert.
Ach, Sie glauben nicht, dass es unmittelbar mit der Soldatenmission zu tun hat? Oder,
sondern bei Trump, eher Mercosur. Ich glaube, bei Trump müssen wir uns daran gewöhnen, dass alles mit allem zusammenhängt oder nichts mit gar nichts. Also das wissen wir nicht, aber ich sehe diesen zeitlichen Zusammenhang. Der zweite Punkt ist der, wenn es nicht so dramatisch wäre, würde ich sagen, es ist Kokolores. Wir haben eine Zollunion mit den USA. Der kann nicht so ohne weiteres hingehen im Rahmen des geltenden Rechts und sagen, ja, aber die zahlen jetzt andere Zölle. Im Übrigen, wenn jetzt die deutschen Firmen, die davon betroffen sind, morgen ihren Firmensitz nach Luxemburg verlegen, dann trifft dieser Zoll nicht zu. Also da muss noch verhandelt werden. Wichtig ist, und da haben Sie einen absolut richtigen Punkt angesprochen, wenn die Europäische Union jetzt nicht zeigt, wir lassen uns nicht provozieren und wir stehen zusammen und unsere Wirtschaftsmacht ist 450 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher in einer der reichsten Regionen der Erde, in der auch viele amerikanische Unternehmen exportieren. Mhm. Wenn ihr uns provoziert, wir lassen das nicht zu. Wenn diese
Antwort
kommt,
wie reagieren? Was würden Sie sagen, wie reagiert werden müsste?
Es gibt ja Stellen, wo die Leute, die zum Beispiel den Trump finanzieren, die Tech-Unternehmen, am empfindlichsten getroffen werden können. Bei der Regulierung der digitalen Dienstleistungen, bei Besteuerung digitaler Dienstleistungen. Also warum soll Amazon, warum soll Meta, warum soll, wie heißt der Mann da, der Herr Musk, unseren Unternehmen, warum sollen die nicht hier in Europa besteuert werden? Die machen riesige Gewinne und riesige Umsätze und zahlen dafür nicht. Also die Europäische Union hat auch schon Gegenmöglichkeiten. Und ich glaube, Antonio Costa hat ja angekündigt, dass es einen Sonderrat geben wird. Die Kommission hat angekündigt, wir erheben Gegenzölle. Das ist der richtige Weg. Weil mein Eindruck ist, die Sprache, die Herr Trump versteht, ist vor allen Dingen seine eigene. Eine klare Aussprache, wenn du uns so kommst, wir sind vorbereitet.
Wir hören jetzt gerade aktuell, die Financial Times meldet aus der EU-Kommission, 93 Milliarden Gegenzölle werden erwogen. Wenn man das macht und wenn man auch noch mehr Dinge dazu nimmt, wie zum Beispiel Präsident Macron auch vorgeschlagen hat, die sogenannte Handelsbazooka rauszuholen und nicht nur Gegenzölle, sondern auch noch womöglich ganz andere Beschränkungen amerikanischer Firmen auf dem EU-Markt zu verhängen. Geht dann diese Spirale nicht immer weiter? Wie sehen Sie das?
Also ich würde Herrn Schulz zustimmen. Es ist sicherlich notwendig, der amerikanischen Seite in diesem Fall die Folterwerkzeuge, wenn man das so nennen möchte, zu zeigen. Dass es also nicht so ist, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass ein Takeover, eine Annexion oder egal wie man das nennt, von Grönland durch die USA, für die USA ohne Kosten wäre. Wirtschaftliche Kosten, handelspolitische Kosten, haben Sie gerade erwähnt. Übrigens eben auch politische Kosten, dieser Verlust des gegenseitigen Vertrauens. Ich glaube also, die Folterwerkzeuge sind wichtig, aber ich glaube, daneben müssen wir Europäer versuchen, einen Weg zu finden. Ich kann den Weg jetzt auch nicht im Einzelnen beschreiben, aber ich glaube, man muss einen Weg zu finden, der einen Ausweg bietet, denn so wie ich Donald Trump einschätze, wird der erstmal nicht zögern, unter Umständen auch weitere Schäden für seine eigene Wirtschaft, um zu zeigen, ich gewinne diese Auseinandersetzung mit den Europäern, die er ohnehin nicht mag. Das wissen wir seit vielen Jahren. Also ich glaube, Folterwerkzeuge ja, aber bitte, und da finde ich völlig richtig, dass der NATO-Generalsekretär, der ihn ja ohnehin Daddy nennt, jetzt gesagt, ich freue mich, dass ich dich oder Sie...
Ich höre da eine gewisse Missgunst raus. Sie finden das nicht so gut.
Na ja, ich find's nicht falsch, aber es ist natürlich ein bisschen lustig, dass er sagt, ich freue mich, dass wir uns da nächste Woche in Davos sehen. Das finde ich nun wiederum richtig, sozusagen den Dialog vorzutreiben und vielleicht durch das Zeigen der Folterwerkzeuge eben auch zu zeigen, dass das Nachteile bringt. Darf ich eine letzte Bemerkung dranhängen? Wir hören ja aus dem Europäischen Parlament von Ihren früheren Kollegen, Herrn Weber und anderen, dass dieser Vorgang vermutlich jetzt bedeutet, dass das Handelsabkommen, was im vergangenen Sommer ausgehandelt wurde, was ja nicht ein brillantes Ergebnis für uns, für die Europäer war, null Zölle für die Amerikaner in Europa und 10% Zölle für uns in den USA,
15%, genau.
Dass das jetzt vermutlich entweder auf Eis gelegt wird oder erstmal jedenfalls nicht ratifiziert wird vom Europäischen Parlament. Das heißt, würde ich jetzt mal vermuten, diesen tollen Deal
hatte sich selbst vermasselt.
Kriegt er so schnell jetzt nicht wieder.
Ja.
Und wenn man das koppelt mit dem Gespräch, lass uns doch mal gucken, ob wir nicht doch einen Ausweg finden, der eure berechtigten sicherheitspolitischen Sorgen, was Grönland angeht, akzeptiert, aber eben nicht über die Köpfe der armen Grönländer hinweg.
Was für den Donald Trump beeindruckend? Also diese Parallelität von Reden und gleichzeitig Folterwerkzeuge, was meinen Sie?
Also Mark Rutte, der ist ja sehr eingeübt auf dieser Schleimspur, nenne ich es mal, in Richtung Donald Trump. Und ich glaube, wir haben ja im vergangenen Jahr gesehen, dass das, was wir immer versuchen, immer über diese Umarmungsstrategie Donald Trump dann doch an unserer Seite zu halten, an der Seite der Europäerinnen und Europäer, dass das nur bedingt funktioniert. Ich bin auch immer für Reden. Ich glaube auch, dass natürlich die Aufgabe von Diplomatie ist. Aber gleichzeitig muss, glaube ich, das, was Sie gerade als Folterwerkzeuge genannt haben, jetzt gerade etwas präsenter sein als vielleicht die Umarmungsstrategie. Und da sind wir dann vielleicht auch ein Stück weit beim Tempo. Wir sehen ja jetzt, die EU hat jetzt heute beraten, dann hat mal Starmer angerufen, dann hat Rutte mit ihm telefoniert. Vom Kanzler haben wir, glaube ich, noch nicht gehört, dass er telefoniert hat. Und in dieser Zeit hat natürlich Donald Trump im Zweifel schon wieder 3 neue Schlagzeilen produziert. Mhm. Und ich glaube, die EU müsste jetzt ein bisschen mehr Tempo machen und ein bisschen mehr auf die Stärke setzen, weil das wiederum, das wissen wir aus anderen Zusammenhängen, sei es zum Beispiel im Handelsstreit mit China oder sei es im Umgang mit Brasilien, Präsident Lula auch immer sehr, sehr deutlich in Zusammenhang mit den USA und Donald Trump. Oder wenn wir innenpolitisch gucken, ein neuer New Yorker Bürgermeister Zoran Mamdani, der sich ins Oval Office stellt und neben Donald Trump im Grunde genommen sich nicht klein macht und der dann als Besserer aus diesem Treffen herausgeht. Mhm. Ich glaube, wir müssen das gerade betonen. Und das heißt ja nicht aufhören zu reden, aber ich glaube, das müssen wir gerade ein bisschen runterfahren.
Darf ich da einen Satz dranhängen?
Einen Satz.
Bitte. denn was Sie da sagen, ist vollkommen richtig, aus folgendem Grund. In Amerika werden nicht, wie das früher der Fall war, Entscheidungen von verschiedenen Ministerien in allen möglichen Ausschüssen getroffen, sondern es entscheidet eine Person und die heißt Donald Trump. Und deswegen ist es, glaube ich, in der Tat entscheidend wichtig, dass mit, nicht nur mit dem Außenminister und dem Wirtschaftsminister und anderen, sondern dass mit ihm persönlich geredet wird. Ich glaube, also jetzt ist es ja schon zu spät für heute oder für gestern. Ich glaube, das Allerbeste wäre gewesen, wenn ein Macron oder ein Merz oder ein Starmer gleich nach Washington geflogen wäre, um mit ihm persönlich zu reden. Nur so geht's. Und deswegen habe ich so eine kleine Hoffnung, dass wenn er tatsächlich ab nächsten Mittwoch für einen Tag in Davos ist, dass das vielleicht Gelegenheiten bietet, ihm deutlich zu machen, dass wir jetzt keinen Krieg mit Amerika wollen und die Grönländer auch nicht und dass wir doch bitteschön auf dem Teppich bleiben.
Dann werden die weiter reden. Also Sie geben noch keine Prognose, wie es ausgehen kann.
Nee, ich bin sehr besorgt, weil ich, wie gesagt, den eingetretenen Schaden schon sehe, den Vertrauensschaden. Übrigens, wenn der amerikanische Finanzminister Bessent, der hat Dinge gesagt, die er heute gesagt hat. Der ist zwar nicht zuständig für diese geostrategischen Punkte, aber er hat gesagt, wir müssen Grönland selber haben, denn dann werden alle anderen sich abgeschreckt sehen, wenn sie überlegen, auf Grönland zuzutreten.
Genau. Darf ich Ihnen das kurz illustrieren? Das Weiße Haus ist ja auch ein Meister, einer Meisterin darin, illustrierte Botschaften rauszugeben. Das Meme, was alle oder was sehr viele kennen, wollen wir uns auch noch mal angucken. Das hat das Weiße Haus auf den offiziellen Kanälen rausgeschickt und soll Frau Havertz was sagen. Wenn ihr, liebe Grönländer, mit uns Schlitten fahrt, dann ins Paradies und in die Sonne. Und wenn ihr mit den Chinesen und den Russen fahrt, dann ins Verderben, oder? So ein bisschen so.
Ja, so ein bisschen so. Und es ist natürlich auch noch mal eine zweite Ebene, weil Sie ja gesagt haben, die dänische Regierung würde noch einen Hundeschlitten schicken, um Grönland zu verteidigen. Und wir könnten deutlich mehr tun. Ja. Und das, was man da ja im Bild auch sieht, ist im Grunde genommen was ja der eigenen außenpolitischen Vorstellung von Donald Trump ein bisschen entgegenspricht. Er möchte ja gerne so in Sphären agieren, das haben wir gesehen nach dem Einsatz, dem Angriff auf Venezuela, der Kidnappung von Maduro, dass er gesagt hat, das ist jetzt meine Einflusssphäre und China hat seine Einflusssphäre und dann haben wir vielleicht noch Putin und seine Einflusssphäre und im arktischen Raum treffen die sich ja alle und im arktischen Raum haben die alle Ansprüche und formulieren sie alle Ansprüche und das ist natürlich auch ein Grund, warum Donald Trump jetzt nicht davon lässt, weil da kann er nicht sagen, naja, da macht halt jeder seins, weil da möchte er und die USA sind nur ein sehr kleiner Anrainer in der Arktis. Hätten sie Grönland, wären sie auf einmal deutlich größer.
Wollen wir uns jetzt genau angucken, die Zuschauer mal mitnehmen. Warum ist Donald Trump so massiv interessiert an Grönland? Und er ist nicht der erste US-Präsident. Das wollen wir uns kurz angucken.
Im Streit um Grönland verschärfen die USA den Ton. Wir brauchen Grönland für unsere nationale Sicherheit. Wenn wir es nicht einnehmen, wird Russland es tun. Und China und Dänemark kann nichts dagegen tun. Die am nördlichen Polarkreis gelegene größte Insel der Welt drückt zunehmend ins Zentrum geopolitischer Machtkämpfe. Im Wettlauf um den Nordpol geht es auch um strategische Ziele der anliegenden Länder. USA, Russland, Kanada, Norwegen und Dänemark, zu dem das autonome Grönland gehört. Russland besitzt den längsten Küstenabschnitt und damit die größte Wirtschaftszone in dem Gebiet. Seit Jahren baut Putin hier wieder seine Militärpräsenz aus. Trump begründet seinen Anspruch auch mit dem geplanten Bau des Raketenabwehrschirms Golden Dome. Denn Grönland liegt auf der kürzesten Route für Interkontinentalraketen zwischen Russland und Nordamerika. Einen Militärstützpunkt haben die USA dort bereits. Die Pituffik Space Base im Nordwesten. Nach einem Abkommen mit Dänemark von 1951 dürfen sie ihre Militärpräsenz dort jederzeit ausbauen. Zusätzlich eröffnet der Klimawandel die Jagd auf Ressourcen. Wenn das Packeis schmilzt, werden wertvolle Bodenschätze leichter zugänglich. Seltene Erden, Uran, Öl, Gas. Auch für China wird die Region strategisch immer wichtiger. Denn die Eisschmelze öffnet neue See- und Handelswege. Wer diese Routen kontrolliert, kann auf große Gewinne hoffen. Ein weiterer Grund dafür, warum Trump so heiß auf das kalte Grönland ist?
Tja, das ist auch ein bisschen lustig, dass der Mann, der den menschengemachten Klimawandel leugnet, diesen hier jetzt ein wenig herbeisehnt. Um was geht es denn jetzt wirklich? Die Bodenschätze oder die exponierte Lage?
Ich glaube, es geht ein bisschen um alles. Ich glaube, es geht, würde ich mal unterstellen, im Kopfe von Donald Trump auch um diese klassische Vorstellung, dass Amerika sein Territorium vergrößert. Das ist ja eine klassische Methode. Amerika hat Mexiko was abgekauft, Amerika hat den Russen im 19. Jahrhundert was abgekauft, das heißt Alaska. Das ist kein ganz neues Prinzip. Aber wenn ich den Punkt noch mal machen darf, den ich vorhin machen wollte, diese Behauptung, wir Amerikaner können dieses Grönland nur schützen, wenn es uns gehört. Das ist, wenn man es mal durchdenkt, natürlich eine schreckliche Absage an die Funktionsweise der NATO, wo wir gesagt haben, ein Angriff gegen einen ist ein Angriff gegen alle und verteidigen uns gemeinsam. Was ist denn dann diese amerikanische NATO-Zusage noch wert, wenn die USA der Meinung sind, wir können Grönland nicht effektiv verteidigen, obwohl wir dort schon Militärbasen haben, wenn das nicht unser Territorium ist? Ja, sollen wir dann am besten die Ukraine auch zu amerikanischem Territorium ernennen? Dann wäre es verteidigungsfähig. Also ich finde das einen ganz besorgniserregenden Satz, dieses Denken, wir können es nur verteidigen, wenn es uns gehört. Das ist eine Absage an das Prinzip kollektiver Verteidigung, an das Prinzip der NATO.
Zumal die Frage, ob er es auch wirklich so meint.
Klar. Ich teile Ihre Auffassung, auch was die Entscheidungsfindung in der US-Regierung angeht. Das ist jetzt so monopolisiert, dass Trump wirklich sich vorbehält, alles zu entscheiden. Alles. Er entscheidet auch innenpolitisch alles.
Je nachdem, wem er zuletzt zugehört hat.
Ja. Wem er zugehört hat.
Ja, genau.
Das heißt, die Situation, in der wir uns befinden, ist ja, dass dieser erratische Mann, der heute dies, morgen jenes, dann irgendwas anderes, morgen nicht mehr weiß, was er gestern gewollt hat, die Weltpolitik bestimmt. Aber eins muss man natürlich sagen. Das, was Sie beschreiben, ist nicht nur eine Absage an die NATO. Es ist eine Absage an internationale Politik überhaupt. Es befiehlt, wer kann. Es folgt, wer muss. Das ist die Strategie von Trump. Ich kann, ich befehle, ihr folgt. Er will, dass Europa aus Vasallenstaaten besteht, die tun, was er sagt. Der normale Vorgang wäre doch der. Wenn die sicherheitspolitische Situation so ist, wie sie ist in Grönland, dann geht ein amerikanischer Präsident in den NATO-Rat und sagt, Leute, wir müssen das machen. Die Norweger, die Dänen, die Finnen, die Schweden, die Deutschen. Wir müssen schauen, dass wir dieses Gebiet behalten. Dann würde es auch eine gemeinsame Strategie geben. Das wäre der normale Vorgang. Was macht der? Nee, das will ich haben. Wenn ich es nicht kaufen kann, erobere ich es militärisch. Heute gehört uns Venezuela, morgen die ganze Welt. Das ist nicht hinnehmbar. Deshalb glaube ich, dass wir als Europäer drei Dinge sehen müssen. Wir brauchen eine Gleichzeitigkeit. Wir müssen mit diesem Mann klarkommen, denn er ist ja da und er ist der mächtigste Mann der Welt. Wir müssen aber parallel uns militärisch, wirtschaftlich, energiepolitisch und vor allen Dingen auch kulturell von den USA abgrenzen. Die Kultur, die Trump uns aufzwingen will, ist eine Kultur, ich kann machen, was ich will. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden in das Bundeskanzleramt gehen, da sitzt der Bundeskanzler hinter seinem Schreibtisch und Sie stellen dem Bundeskanzler eine Frage, die dem nicht passt. Und er würde sagen, Sie sind die dümmste Journalistin, die hier je reingekommen ist.
Das macht er ja andauernd. Also das habe ich schon öfter gehört, dass er das zu Leuten sagt. Ja. Mhm.
Ich glaube, dass der Bundeskanzler am gleichen Tag zurücktreten müsste, berechtigterweise. Wenn er zu einer Ihrer Kolleginnen sagen würde, die das Gleiche tut.
Ich meinte natürlich Trump gerade. Ich meinte natürlich nicht Friedrich Merz. Hallo Herr Merz, Sie haben das noch nie gesagt.
Ja, ich wollte das jetzt nicht kommentieren. Nee, nee, das müssen Sie mit ihm machen.
Nein, natürlich, aber Donald Trump macht das. Nehmen wir mal an,
Sie oder eine andere Kollegin ginge dahin oder flüge in der Kanzlermaschine mit und der Kanzler würde sagen, Ruhe, Schweinchen. Das ist die Methode von Donald Trump. Ich würde mal sagen, kulturell müssen wir uns in unserer zivilisierten Gesellschaft, die auf Respekt, Toleranz und Würde aufgebaut ist, gegen diesen intoleranten, respektlosen und würdelosen Mann abgrenzen. Auch das ist eine Vorgehensweise, die zwingend erforderlich ist. Ich möchte nicht in einer Demokratie leben, die so endet.
Aber wie kann man Donald Trump Einhalt gebieten?
So, wie wir das gerade diskutieren in der Europäischen Union. Ich teile Ihre Meinung. Der Lula hat ihm gesagt, nicht mit mir. Die Chinesen haben ihm gesagt, da kriegst du keine seltenen Ehren. Und schon rudert er zurück. Der versteht nur eine Sprache, seine eigene. Und dann muss man die auch mit ihm reden.
Ich möchte noch mal einmal ganz kurz zumindest sagen, dass, wenn Sie jetzt gerade sagen, wir müssen uns auch kulturell von den USA abgrenzen, finde ich, muss man schon auch noch mal einmal betonen, dass Donald Trump nicht die USA sind und Amerika ist nicht Donald Trump. Also es gibt auch noch sehr viele andere Menschen in diesem Land. Und Herr Ischinger und ich sagen, beides ist unsere zweite Heimat. Und das sind natürlich die Menschen, denen dürfen wir uns, glaube ich, jetzt zivilgesellschaftlich 100%. Und kulturell, da dürfen wir nicht noch weitere Mauern hochziehen. Aber die
Wir erleben ja in diesen Stunden, dass tatsächlich sogar aus dem republikanischen Lager im Kongress, republikanische Senatoren, jetzt einen gewissen Widerwillen erkennen lassen, Opposition machen zu diesem Grönlandplan. Also ich glaube, für uns wäre das richtige Rezept, für uns Europäer insgesamt, zu sagen, weil wir wissen, dass Trump ist ein Faktor, aber es gibt vieles anderes, sind 50 Einzelstaaten und da gibt es auch noch an Kalifornien, was demnächst an Wirtschaftsmacht Deutschland überholt als drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Das sind wichtige Länder, Texas auch, New York auch. Ich würde mal sagen, gegenüber dem Kongress, gegenüber den Einzelstaaten, engage, engage, engage. Nicht weniger reden mit denen, sondern noch mehr reden. Wir versuchen im Augenblick, so viele Senatoren aus beiden Lagern, so viele Kongressabgeordnete wie möglich aus beiden Lagern in 3 Wochen nach München zu holen. Weil ich glaube, man muss denen persönlich auch, wenn sie im Kapitol sitzen, ist das nicht so effektiv, wie wenn sie dann mal bei uns in Europa sind, denen vor Augen zu führen, wie groß der Schaden ist, der da möglicherweise, ohne dass Ihnen das so klar ist, der da entsteht. Und ich glaube, der Kongress wird in diesem Jahr eine große Rolle spielen. Sämtliche Mitglieder des House of Representatives werden im Herbst wiedergewählt oder eben nicht wiedergewählt. Und insoweit steht da viel auf dem Spiel.
Es gibt ja jetzt einen Gesetzentwurf von beiden Parteien, der es Donald Trump verunmöglichen könnte, so etwas zu machen, wie ein Land einfach gewaltsam einzunehmen oder zu überfallen. Und das, korrigieren Sie mich, sieht danach aus, als könnte dieser Gesetzentwurf in überraschender Einheit beider Parteien, eventuell beide Kammern passieren.
Der könnte beide Kammern passieren.
Könnte Ihnen das auch aufhalten?
Naja, das Gesetz müsste er dann ja als Präsident noch unterschreiben. Das würde er dann nicht tun. Dann würde es zurückgehen in den Kongress und dann bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit und die sehe ich nicht, weil eben die Republikanische Partei in weiten Teilen immer noch das tut, was Donald Trump sagt, eben weil es sonst die Gefahr gibt, dass er sagt, wenn du jetzt gegen mich bist, dann unterstütze ich den parteiinternen Kandidaten, der dich herausfordert bei deiner nächsten Wiederwahl in den Senat oder ins Repräsentantenhaus. Repräsentantenhaus. Das heißt, ich glaube, das ist gut, das ist eine Symbolik. Ich glaube, tatsächlich mehr Einfluss wird tatsächlich haben, wenn eben das, was wir skizziert haben, die Europäerinnen und Europäer mit einer Stimme sprechen, vielleicht auch mit einer Stimme der Stärke und in einem etwas höheren Tempo. Das wird wiederum auch das innenpolitische Problem, von dem Donald Trump ja gerne ablenken möchte, nämlich seine schlechten Umfragewerte und die immer noch nicht funktionierende Wirtschaft wieder mehr in den Fokus rücken. Weil den Menschen in den USA, denen geht es vielfach schlecht in dem Sinne, dass sie wirklich Probleme haben, sich ihr Leben zu finanzieren. Und dieser Wirtschaftskrieg, den er da jetzt wieder also anzettelt, der hilft am Ende ja auch seinen Bürgerinnen und Bürgern nicht. Deswegen ist es eigentlich auch aus der inneramerikanischen Logik überhaupt nicht nachzuvollziehen, dass er das jetzt gerade tut.
Europäische Stärke klingt ganz toll und natürlich hoffen wir, dass die alle mit einer Stimme sprechen. Nur zur Wahrheit gehört ja auch, dass wir militärisch derart abhängig sind, dass wir diesen Kontinent über Jahrzehnte immer noch nicht alleine werden verteidigen können. Woher nehmen wir denn die Kraft und die Option, uns da breitbeinig hinzustellen?
Ich habe eben diesen Begriff der Gleichzeitigkeit erwähnt. Wir können nicht von einem Tag auf den anderen ohne die Vereinigten Staaten von Amerika uns verteidigen. Das ist so. Und deshalb habe ich auch Verständnis für all diejenigen, also dass der Rütte hier zu ihm, der die sagt, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen gaga, aber gut, ich habe Verständnis für die Leute, die versuchen, ihn auf irgendeine Art und Weise einzubinden, das geht gar nicht anders. Aber wir müssen parallel dazu alles tun, um uns militärisch unabhängig zu machen. Das wird Jahre dauern, aber eine Sache ist klar. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es wird ja auch eine Zeit nach Trump geben und die Illusion, wenn der weg ist, kommen die Amerikaner wieder zurück, so wie das früher war. Schon Barack Obama hat gesagt, we are a Pacific Nation.
Ja, und, so. Und wie lange haben Sie, Herr Schulz, auch als EU-Parlamentspräsident noch gesagt, 2%-Ziel der NATO ist kein richtiger Weg?
Richtig.
Zahlen wir jetzt den Preis dieser Behäbigkeit?
Behäbigkeit würde ich das nicht nennen. Ich bin da ein Geselle von Herrn Ischinger. Ich habe mich auch getäuscht. Ich zum Beispiel gehörte zu denen, die nicht geglaubt haben, dass Putin so aggressiv ist, wie er war. Insofern muss ich das sagen, ja, ich habe das falsch eingeschätzt, will ich heute nicht mehr machen. Wenn Sie mich aber jetzt nach dem 2%-Ziel von 2016 und 2017 fragen.
Da hatte Putin die Krim schon annektiert,
richtig,
und die Ostukraine schon überfallen.
Will ich Ihnen aber noch mal ins Gedächtnis rufen, dass ich schon 2012, ich war gestern, glaube ich, vor 14 Jahren Präsident des Europaparlaments geworden, gefordert habe, dass der Teil der Mitgliedstaaten der NATO, die zugleich Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind, sich in der NATO zu einem eigenen europäischen Block zusammenschließen sollten, mit militärischen und politischen Strategien, die unabhängig von den USA sind. Also, wenn Sie mich schon wegen dem 2%-Ziel kritisieren, hätten Sie das lobend mit erwähnen müssen. Also insofern, wir haben alle unsere Fehler gemacht, aber wir haben über Jahre geschlafen und geglaubt, sagen wir mal ganz ehrlich, alle haben geglaubt, jetzt ist der Trump weg, jetzt ist der Biden nah, jetzt ist es wieder so wie vorher. Mhm. Es wird nicht mehr so werden wie vorher. Und ich glaube, die Politik der Vereinigten Staaten von Amerika möge der amerikanische Wähler und Wählerin verhindern, dass nach Trump noch so einer kommt, also dieser Vance oder wie der heißt. Und wir müssen mit den Leuten, haben Sie recht, zusammenarbeiten. Das will ich ausdrücklich unterstützen. Deshalb glaube ich, dass auch so ein Mehrheitsbeschluss in beiden Kammern zwar den Trump nicht aufhalten würde, aber der Welt signalisiert, es gibt auch eine Mehrheit gegen ihn in den USA. Was wir tun müssen, ist auf eine auf mehrere Jahrzehnte angelegte, veränderte Weltlage Europa so sattelfest zu machen, dass es sich selbst verteidigen kann. Das Bittere daran ist, zurzeit geht das nicht und wir hängen von ihm ab. Aber seien Sie mir nicht böse. Vor ein paar Jahren hat man mir erzählt,
Wie deutlich darf man jemandem gegenüber seine Meinung sagen, von dem man so derartig abhängt?
Man muss die Aufgaben teilen. Ich will mal sagen, dass der Bundeskanzler ihm nicht das sagen kann, was ich hier sage. Da habe ich Verständnis für. Aber dass ich ihn für eine zwielichtige Person halte, das darf ich hier sagen. Ich glaube, dass wir eine Atmosphäre erzeugen müssen in Europa, die so aussieht. Wir werden heute noch mit euch zusammenarbeiten müssen. Aber wir nehmen euren Appell, den ihr ja an uns richtet, macht euch von uns unabhängig, ernst. Wir nehmen diesen Appell ernst. Und ich glaube, Europa kann das auch. Ich wollte diesen Satz noch sagen. Die Leute, die in Kiew zurzeit sind, bei minus 15 Grad frieren, weil dieser Kriegsverbrecher im Kreml die Stromversorgung wieder mal mit einem Bombenteppich zerstört hat. Die erleben das, was man uns vor ein paar Jahren prognostiziert hat. Wenn die Russen das Gas abdrehen, sitzt ihr im Winter mit dicken Mänteln in euren kalten Wohnzimmern. Gesessen aber nicht, weil es uns gelungen war, innerhalb kürzester Zeit eine Energieversorgung sicherzustellen. Einem Land mit 83 Millionen Einwohnern, ein Erfolg, der seinesgleichen sucht. Ich glaube, wenn wir wollen, dann können wir viel schneller. Dazu gehört aber eins, das Einstimmigkeitsprinzip wird es dann in der EU nicht mehr geben dürfen. Mhm. Es kann nicht sein, dass Viktor Orban sagt, nee, ich kriege Gas aus Russland, mit meinem Veto lege ich hier alles still. Dann muss es eine Kooperation der Staaten geben, die vorangehen wollen, militärisch, wirtschaftlich. Das geht auch im Rahmen des EU-Vertrags, ist das möglich. Das muss dann nach Möglichkeit unter deutsch-französischer Führung jetzt schnell passieren.
Und dass die EU dann gespalten werden könnte, sehen Sie die Gefahren?
Also ich würde da, Herr Schulz, absolut zustimmen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt Jahre Zeit haben, sondern ich glaube, es ist jetzt ein deutliches Zeichen notwendig, eben jenseits der Rhetorik und jenseits des Jammerns über die amerikanischen Zumutungen. Ich will mal sagen, was ich mir wünschen würde. Ich würde mir wünschen, dass diese Gedanken, die Sie hier skizzieren, also Verabschiedung von dem Einstimmigkeitsprinzip, das in der Europäischen Union in allen außenpolitischen Fragen gilt, dass man aufhört, nur darüber zu diskutieren. Das machen wir seit vielen Jahren. Ich würde mir wünschen, dass Friedrich Merz mit Emmanuel Macron, von mir aus mit dem polnischen Ministerpräsidenten und ein paar anderen Gleichgesinnten, einen Vorschlag entwickelt. Jetzt, in diesem Jahr, wäre genau der richtige Zeitpunkt angesichts dieser Herausforderung, zu sagen, wenn wir nicht alle 27 unter einen Hut bringen, mit diesem Ziel auf Einstimmigkeit zu verzichten, dann machen wir das, was vor gut 30 Jahren ein gewisser Wolfgang Schäuble vorgeschlagen hat. Der war der Vater dieses Gedankens eines Kerneuropa, einer Pioniergruppe. Und dann würde ich sagen, wenn wir imstande wären, einen solchen Gedanken im Kreise Gleichgesinnter jetzt anzupacken, dann würde das seinen Eindruck auf die Leute in Moskau, auf die Leute in China und auch auf die Leute in Washington nicht verfehlen. Aber man muss, da muss man mal Butter bei die Fische geben und konkret werden. Seit Jahren jammern wir, ich erlebe das, seit ich aktiver Diplomat war, das ist jetzt bald 20 Jahre her, und mir fehlt der konkrete Vorschlag. Der muss ja eigentlich jetzt auf den Tisch, wenn nicht jetzt in dieser schwierigen Lage für die Europäische Union, angesichts Russland, angesichts Amerika, wenn nicht jetzt, wann denn dann?
Mhm. Wird das ankommen?
Ich höre das ganz fasziniert alles und denke, das wären ja Pläne, die hätte man ja eigentlich spätestens Anfang 2023 machen müssen, als klar war, dass Donald Trumps zweite Amtszeit eine Realität sein wird. Und irgendwie habe ich das Gefühl, jedes Mal rettet sich Europa, retteten sich auch einzelstaatliche Regierungen immer über die Zeit und in irgendwelche Beruhigungsszenarien, weil man eben auch diese Zumutung scheut. Die Zumutung, dass uns das etwas kosten wird, die Zumutung, dass das eine gesellschaftliche Debatte ist, die schwierig sein wird, die wir aber treffen müssen, wenn es darum geht, dass wir gemeinsam unsere Art und Weise zu leben, nämlich europäisch, freiheitlich, demokratisch verteidigen wollen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt ist so ein ernster Moment gekommen und jetzt haben wir es wirklich gehört und jetzt werden wir wirklich handeln. Und ich habe das Gefühl, wenn man dann vielleicht doch wieder über irgendeinen Weg zu irgendeinem Deal kommt, dann verdrängt man das wieder und dann schafft man wirklich nicht konkrete Dinge, die wirklich nachhaltig etwas verändern, sondern rettet sich wieder nur über die Zeit und hofft dann doch noch drauf, dass vielleicht die USA, so wie wir sie kannten, politisch zurückkehren werden. Aber das ist ja vorbei.
Vor 7 Jahren.
Darf ich kurz einmal anschließen und gerne fragen, werden wir dafür auch, weil Sie gerade das Wort Zumutung sagte, dafür auch auf wirtschaftlichen Wohlstand verzichten müssen?
Unter Umständen ja. Ich bin dabei, Herr Nichinger, ich kann auch nicht in die Zukunft schauen, aber es wäre ein Akt der Ehrlichkeit, den Leuten zu sagen, wir werden Opfer bringen müssen. Die Frage, die sich aber immer stellt, Sie reden ja auch mit einem ehemaligen SPD-Vorsitzenden, ist, wer hat das meiste Geld, um zu diesen Opfern beizutragen? Ich würde nicht sagen Kleinrentnerinnen und Kleinrentner, aber Multimilliardäre, die keine Steuern zahlen, die sollten da schon ihren Beitrag zu leisten.
Jetzt können wir auch darüber reden, ob wir alle werden länger arbeiten müssen, ne? Zum Beispiel, wenn wir...
Ich weiß nicht, ob wir alle werden länger arbeiten müssen, aber eine Sache weiß ich, es ist ein ungeheures Geld unterwegs und ich weiß, dass dem kleinsten Teil der Bevölkerung der größte Anteil am Wohlstand gehört und im größeren Teil der Bevölkerung der kleinere Teil. Das ist nicht gerecht und deshalb glaube ich, dass wir Zumutungen, wenn wir sie den Leuten erzählen, vor allen Dingen denen erzählen müssen, die sie leisten können.
Ich würde gerne in die USA zurückkehren, wenn Sie erlauben, und auch noch mal, Sie hatten es vorhin schon angetickt, ins Innenpolitische gehen. Der Donald Trump braucht Erfolge, und wenn wir uns eine der vielen Umfragen aus der letzten Zeit ansehen, können wir vielleicht einmal einblenden, dann sehen wir, dass seine Zustimmung sinkt, dass der innerhalb des vergangenen Jahres, er ist heute fast auf den Tag genau ein Jahr im Amt, der zweiten Amtszeit, sinkt von 50% von vor einem Jahr auf inzwischen 42,2. Jetzt wissen wir auch, jetzt sehen wir die Umfrage, genau, die Grüne geht runter, die Ablehnung ist die, die nach oben geht. Jetzt wissen wir, dass alle US-Präsidenten vor den Midterms, den Kongresswahlen in der Mitte der Legislatur immer ein bisschen verlieren. Ist das eine normale Kurve oder ist die besonders schlecht für Donald Trump?
Die ist schon nicht gut für Donald Trump, weil er eben alles das, was er versucht umzusetzen, im Grunde genommen nicht umgesetzt bekommt. Und deswegen ja wir auch über so viele Ablenkungsmanöver sprechen. Und das größte Problem ist einfach die Wirtschaft. Und das ist die Zustimmungsrate. Eine fast interessantere Umfrage, die es auch gibt, ist, wen die Menschen in den USA schwerpunktmäßig für die schlechte Wirtschaftslage verantwortlich machen. Und selbst auf Fox News, also Donald Trumps Haus- und Hofsender, sind da die Mehrheit der Menschen der Meinung, es ist Donald Trump und nicht mehr Joe Biden, wie es am Anfang seiner Amtszeit war. Das heißt, es holt ihn ein, auch wenn er immer sagt, we are the hottest country on earth, dass es den meisten Menschen ganz anders geht in ihrem alltäglichen Streben danach, irgendwie ein gutes Leben zu haben. Und deswegen ist es eine schlechte Zahl für ihn, weil hinter dieser schlechten Zahl mehrere Faktoren stehen. Zum einen die nicht besonders gut laufende Wirtschaft, die sich vor allen Dingen manifestiert in immer noch sehr hohen Lebensmittelpreisen. Dahinter manifestiert sich auch eine Unzufriedenheit im Umgang mit den Epstein-Akten. Wir haben sehr lange darüber nicht gesprochen, zur Freude von Donald Trump, weil er alle möglichen anderen Dinge aufgefächert hat. Und übrigens auch seine Grönlandpläne sind in den Umfragen in den USA das unbeliebteste außenpolitische Vorhaben, was Donald Trump seit er wieder im Amt ist formuliert hat. Das heißt, selbst dieses Ablenkungsmanöver beschert ihm vielleicht gerade eine Schlagzeile, aber nicht unbedingt eine, die die Menschen lesen wollen. Und da ist natürlich dann auch, da ist das Einfallstor für die Demokraten, von denen wir immer sagen, wir hören so wenig, sie haben keine Mehrheiten in den Kongresskammern, wo ist der Widerstand? Und jetzt ist natürlich das Jahr, jetzt ist der Moment, wo genau das passiert.
Es könnte auch sein, dass in einem anderen Themenfeld er auch an Zustimmung verliert, nämlich in seiner Migrationspolitik. Da wollten wir jetzt einmal kurz hinschauen, denn da gibt es einige Fälle, die in letzter Zeit für Aufsehen gesorgt haben. Vor allem das brutale Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE. Vor zwei Wochen ist in Minneapolis eine Frau, eine 37-jährige US-Bürgerin, das ist wichtig zu betonen, mit dem Namen Brittany Good, bei einer Fahrzeugkontrolle von einem ICE-Beamten erschossen worden, was viele sehr schockiert hat.
Dieses Video zeigt Renee Good Sekunden vor den tödlichen Schüssen. Aus den Aufnahmen geht nicht hervor, dass sie sich aggressiv gegenüber dem ICE-Beamten verhielt oder ihn anfahren wollte. Dennoch spricht die Heimatschutzministerin noch am selben Tag von einem Terrorakt.
Es war ein Akt des Inlandsterrorismus. Unsere ICE-Beamten waren auf einer Strafverfolgungsmission. Und eine Frau griff sie und die umstehenden Beamten an und versuchte sie mit ihrem Fahrzeug zu überfahren und zu rammen.
Vizepräsident Vance gibt einen Tag später folgendes Statement ab. Der Präsident steht hinter ICE, ich stehe hinter ICE. Sie hat versucht, diesen Mann mit ihrem Auto zu rammen. Er hat zurückgeschossen. Er hat sich verteidigt.
Was geschieht da? Ist das eine Art Täter-Opfer-Umkehr?
Ja, ich glaube, da geschieht einiges. Es ist zum einen erstmal überhaupt kein Raum, dass Menschen um das Opfer trauern können, sondern es wird sofort politisch instrumentalisiert. Sie wird tatsächlich zu derjenigen gemacht, die hier die Schuld trägt, nach allem, was wir wissen. Und es gibt verschiedenste Videoaufnahmen, auch von dem Beamten selbst, der sie erschossen hat. Gibt es keinen Indikator dafür, dass sie ihn überfahren wollten. Also das heißt, da wird eine Erzählung komplett umgekehrt. Es wird versucht, eine Ermittlung zu beeinflussen. Das Justizministerium hat die Ermittlungen übernommen. Es sind mehrere Bundesstaatsanwälte zurückgetreten, die gesagt haben, diese Ermittlungen gehen in die falsche Richtung, weil es wird gegen die Witwe des Opfers ermittelt und nicht gegen den Täter. Also es wird gar nicht offen, transparent, mit offenem Ausgang ermittelt. Und ich glaube, das, was vor allen Dingen da geschieht, ist, dass wir eine US-Regierung erleben, die nicht bereit ist, nicht willens ist, ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger zu schützen und das nur aufgrund der eigenen politischen Botschaft. Und das ist etwas, was hoffentlich, so kann man es sich ja nur wünschen, Menschen aufrüttelt in diesem Land, auch Menschen, die Donald Trump gewählt haben, aus welchen Gründen auch immer sie das vor einem Jahr entschieden haben, die sagen, das kann doch nicht sein, dass das auf unseren Straßen, in unseren Nachbarschaften passiert.
Was sagt das über eine US-Administration, die sich weigert, nach so einem Vorfall überhaupt nur Untersuchungen zuzulassen, Ermittlungen zuzulassen und gleich so eine Meinung fällt?
Schändlich. Das ist eine Schande. Und es fällt mir schwer, das als einen Rechtsstaat zu betrachten. Übrigens auch international. Wo ist die Glaubwürdigkeit einer Regierung, die sagt, wir helfen Menschen, die von Regierungen unterdrückt werden, wo auf Demonstranten geschossen wird, die sich so im eigenen Land verhält? Die hat ja keine Glaubwürdigkeit. Also, dass eine Justizministerin, also die Frau da mit dem Hut, glaube ich, die ist auch Justizministerin in den USA.
Wenn ich das kurz korrektieren, die ist Heimatschutzministerin.
Oder Heimatschutzministerin, noch schlimmer. Die, also dass eine Person sich so aufführt, dass dieser Herr Vance wirklich eine Täter-Opfer-Umkehr betreibt. Das ist die höchste staatliche Ebene. Für mich lässt das nur einen Schluss zu. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind unter dieser Regierung auf dem Weg, ein autoritärer Staat zu werden. Und dagegen sollte man was tun.
Sind Sie kein Rechtsstaat mehr, Herr Ischinger?
Also so, ich finde das auch schlimm, was sich da abgespielt hat. Ganz, ganz schlimm. Aber ich konstatiere, dass in breiten Schichten der amerikanischen Bevölkerung, so, was ich so zu lesen kriege und wenn ich mit amerikanischen Kollegen spreche, dass das auch in Amerika auf massive Kritik und Widerstand stößt. Ja, nicht so, dass die amerikanischen Mehrheiten sagen, ja, das geschieht der Frau recht. Ich glaube, so ist es überhaupt nicht. Man darf also die Frage stellen, jenseits aller Empörung, darf man die Frage stellen, tut sich die Regierung mit diesem Brutalverhalten möglicherweise gar keinen Gefallen? Weil ich glaube, der normale Amerikaner hat nicht das Gefühl, dass dieses Verhalten dieser Einwanderungspolizisten, dieser ICE-Leute, amerikanische Werte reflektiert. Also möglicherweise schießt sich die Administration da selbst ins Knie. Ich will aber noch einen Punkt
hinzufügen. Ändert aber nichts an der Schändlichkeit.
Es ändert überhaupt nichts an der Schändlichkeit. Aber wir müssen natürlich auch sehen, was hier bezweckt wird. Hier wird bezweckt, dass die sogenannten illegal sich im Land befindlichen Ausländer angesichts solcher brutalen Vorgänge selber ihren Rucksack schnüren und gehen. Also entweder freiwillig gehen, ja, und vermeiden, dass sie geschnappt werden und ins Gefängnis. Es ist eine
Sie fragen, ob alle Methoden den Zweck heiligen.
Es ist eine Entsetzen produzierende Politik, mit der man versucht, diese Migrationspolitik der letzten langen, langen Jahre ins Gegenteil umzukehren. Ich glaube, das wird für Trump nicht gut ausgehen.
Das wollte ich eben gerade wissen. Es gibt einen Podcaster, einen sehr berühmten Podcaster, Joe Rogan, der sehr hinter Trump steht und ihn sehr unterstützt. Und der hat jetzt in einer der letzten Folgen diese Methoden anhand dieses Falles, dieser Eisbeamten mit den Methoden der Gestapo verglichen. Kann es sein, dass Trump auch unter seinen sehr treuen Anhängern dadurch auch verliert?
Zumindest durchbricht Joe Rogan damit mal die Bubble, weil das ist ja auch immer noch ein Problem in den US-amerikanischen Medien und im Medienverhalten und Medienkonsum, dass die meisten sich innerhalb ihrer Bubbles bewegen. Und das heißt, Fox News hat natürlich komplett anders berichtet über diesen Vorfall, als das CNN getan hat, die New York Times getan hat oder PBS getan hat. Und Joe Rogan, der eben für eine ganz andere Klientel in den USA auch sendet, der hat das damit gebrochen. Und damit ist vielleicht zumindest der Moment gekommen, dass die Leute sagen, Moment, jetzt denke ich vielleicht mal selber darüber nach und lass mir nicht alles vorsetzen, was von dieser Regierung kommt und was von den Medien, den Influencern, dem Talkradio kommt, was das eben weiter verbreitet. Und überlege mir nämlich genau das, möchte ich in einem Amerika leben, wo so etwas Alltag ist. Und ich glaube, es geht da ja nicht nur darum, dass die Einwanderungsmethoden derart forciert werden sollen, dass die Menschen freiwillig gehen, sondern das, was wir jetzt im Fall von Winnie Good ja auch erleben, ist, dass ein Vizepräsident J.D. Vance von einer deranged leftist spricht, also von einer absolut verrückten Linksradikalen. Und damit wird ja noch eine weitere Gruppe niedergemacht. Und da soll ja ein neues Feindbild aufgebaut werden oder noch größer gemacht werden, als es eh schon ist. Und es gibt jetzt schon das Phänomen, dass die Hardcore-Anhänger von Trump genau auf diese Gruppe von Frauen gehen. Also weiße, gebildete, liberale Frauen. Das ist ein neues Feindbild geworden innerhalb dieser Klientel. Und wenn aber ein Joe Rogan, der ja in diesem Boys Club durchaus hohe Prominenz besitzt, sagt, das kann es doch nicht sein, dann ist es auch eine Chance, eben diese Bubbles zu durchbrechen und diese Muster, die da versucht werden, von der Regierung eben überall zu installieren, aufzubrechen.
Aber wie groß ist denn der Widerstand? Also ich erinnere mich, dass George Floyd, der 2020 auch von einem Polizisten ermordet wurde, gar nicht unweit von dieser Stelle, ausgerechnet in Minneapolis, dass danach auf der im ganzen Land eigentlich Leute unterwegs waren, protestiert haben. So groß sind die Proteste im Moment nicht.
Ich glaube, es ist eine andere Form von Protest. Ich glaube, dass die Wut, die sich nach George Floyd Bahn gebrochen hat, auch unter denen, die seit Jahrzehnten unter einem systematischen Rassismus in den USA leiden, etwas anderes war als das, was wir jetzt sehen. Die Proteste sind aber nicht vorbei. Und ich glaube, dass es nicht nur darum geht, den Protest auf der Straße zu sehen, sondern genau ein Umdenken zu sehen in der Frage, kann ich noch akzeptieren, dass ich diesen Präsidenten vielleicht aus wirtschaftlichen Erwägungen gewählt habe, wenn er aber mit Menschen umgeht, wie er umgeht, wenn er Behörden instrumentalisiert, wenn er nichts mehr ernst nimmt, wenn er eine Außenpolitik betreibt, die ich nicht ernst nehme. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht unbedingt auf einem Protest auf der Straße sichtbar wird, sondern tatsächlich ich nehme Joe Bidens Küchentisch. Er hat ja so gerne immer vom Küchentisch gesprochen, aber ich glaube, dass das gerade an amerikanischen Küchentischen verhandelt wird, hoffentlich verhandelt wird und dort auch verhandelt werden muss und dann sich eben auch in einer Wahlentscheidung im November bei den Midterms zeigen kann.
Joseph Stiglitz, der US-Ökonom und Nobelpreisträger, hat jetzt gemutmaßt, dass Donald Trump über seinen Zenit hinaus wäre und bei den Midterms nicht mehr gewinnt. Was glauben Sie?
Also es wäre überhaupt keine Überraschung, weil wir das oft erlebt haben, es ist ja vorhin schon erwähnt worden, dass ein Präsident, egal ob es jetzt ein wiedergewählter Präsident ist oder ein erstmals gewählter Präsident, dass man bei den Midterm-Elections einen gewissen Rückschlag erleidet. Das wäre das Allernormalste. Also ich wage, wie gesagt, keine Prognosen mehr, weil ich immer falsch lag in der Vergangenheit. Aber meine Fachleute, meine Freunde, die Sie alle
schön,
auch kennen.
Schön, dass Sie mich als Ihre Fachfrau mit einbeziehen.
Die denken mehrheitlich, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Trump die Herrschaft, die er ja jetzt hat, über beide Häuser des Kongresses im Herbst verlieren könnte. Dass zumindest eines der beiden Häuser, wahrscheinlich eher das Repräsentantenhaus als der Senat, in die Hände der Demokraten fallen könnte. Das haben andere Präsidenten auch schon erlebt. Und das ist nichts anderes als das Stutzen der Flügel. Dann ist das Durchregieren eben nicht mehr so einfach. Dann kann die bisherige demokratische Opposition viel leichter Untersuchungsausschüsse und andere parlamentarische Prozesse anleiern, die dem Präsidenten diese Form des Regierens, die er jetzt diese letzten zwei Jahre praktizieren konnte, sehr, sehr schwer machen würde. Also ich halte das eher für wahrscheinlich. Ich würde mich wundern, wenn er im Herbst einfach so durchgewunken werden würde.
Und wenn er nicht durchgewunken wird, bleibt ja auch noch die Frage, ob er die Wahlen akzeptiert.
Das ist eine offene Frage und da muss man sagen, auf Bundesstaatenebene haben die Institutionen, das hat ja die Wahl 2020 vor allen Dingen gezeigt, tatsächlich gehalten. Da würde ich auch weiterhin drauf vertrauen. Die Frage ist, die ich finde, sich auch stellen muss. Ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, gerade hier aus europäischer, deutscher Perspektive sagt man ja, jetzt kommen die Midterms und dann verliert er vielleicht eine Kammer und dann ist seine Macht ein bisschen begrenzt und dann ist er ja kurz davor, eine Lame Duck zu sein, weil er wird ja auch, also er wird auch keine dritte Amtszeit anstreben. Das ist alles richtig, aber das fühlt sich für mich dann schon wieder so nach Beruhigungsszenario an, dass man denkt, jetzt müssen wir halt nur noch ein bisschen durchhalten und dann wird es schon gehen. Ich glaube, dass ihn das ungleich gefährlicher machen wird, weil er will natürlich alles andere als eine Lame Duck sein. Er will die absolute Macht haben. Er wird dann versuchen, über Executive Orders, also über präsidiale Erlasse, Dinge durchzusetzen. Und er wird weiter versuchen, in wie außenpolitisch so einen Zerstörungsweg zu gehen. Und das lässt sich dann auch 2028, sollten wir andere politische Gegebenheiten in den USA vorfinden, nicht so schnell einfangen. Insofern warne ich davor, allzu viel Hoffnung da reinzustecken, obwohl es gut wäre und wichtig wäre, wenn die Demokraten wieder eine politische Stimme auch mit Mehrheiten hätten.
Jetzt sagen Sie, dann wird er vielleicht noch gefährlicher. Jetzt haben wir heute diskutiert, dass ein Donald Trump sowohl im Inneren als auch im Außen kaum noch Grenzen akzeptiert, außer seinen eigenen moralischen und seinen eigenen Verstand. Und auch die NATO aufs Spiel setzt. Was glauben Sie denn, wie das noch werden kann?
Ich bin Ihrer Meinung. Ob der Kongress eine demokratische Mehrheit hat oder nicht, oder nur eine Kammer eine demokratische Mehrheit hat, das müssen wir uns wünschen, weil das einen gewissen Bremseffekt hat und auch für die Wahl, die Präsidentschaftswahl, die folgen wird, wichtig ist. Aber einer, der sagt von sich, also das Einzige, was mich begrenzen kann, ist meine Moral und mein Verstand. Wie gesagt, also bei beiden Punkten habe ich größte Sorge. Der lässt sich auch nicht von einer Kammer des Kongresses bremsen. Im Gegenteil, so wie der Mann gestrickt ist, charakterlich, glaube ich, wird er noch aggressiver werden, sowohl nach innen als auch nach außen. Da gibt es aber einen Schwachpunkt. Das können Sie besser beurteilen als ich, weil ich war lange nicht mehr in den USA, aber mein Eindruck ist der, wenn das stimmt, was Sie gerade sagen, dass das MAGA-Lager sich spaltet, wird es sich hier auch spalten um die Nachfolgefrage. Das heißt, wenn er keine dritte Amtszeit anstrebt und immer weiter am Rad dreht, dann wird es auch Leute geben in seinem Lager, die sich genau überlegen müssen, kann ich da noch mitgehen, ohne meine Wahlchancen für die nächste Wahl zu gefährden. Deshalb glaube ich, dass darin auch der Kern einer Spaltung dieser fanatisierten Leute liegt. Und darauf würde ich setzen, wenn es eine wirkliche Mehrheit von vernünftigen Amerikanerinnen und Amerikanern gibt, die zurück wollen zu einem nationalen Konsens in der Gesellschaft, dass dann auch ein demokratischer Präsidentschaftskandidat darüber eine Chance bekommt.
Wer hat denn bei den Nachfolgern den potenziellen die Nase vorn?
Im Magerlager?
In einem republikanischen Lager.
Das ist ja gerade das Magerlager. Das kann man leider gerade einsetzen.
Sehen,
ne? Also Marco Rubio hat sicherlich gerade sowas, was man einen Lauf nennt. Der hat jetzt, glaube ich, den 4.5. Posten irgendwie bekommen, weil er auch noch im Friedensrat für Gaza, für Nahost sitzt. Der möchte natürlich unbedingt, J.D. Vance möchte aber auch unbedingt. J.D. Vance ist deutlich ideologischer. Marco Rubio hat sich aber sehr, als sehr geschmeidig erwiesen, sich da auch anzupassen. Und es war natürlich am Anfang immer die Hoffnung, auch aus europäischer Perspektive mit so einem Marco Rubio, mit dem können wir ja reden. Das ist der Vernünftige. Jetzt haben wir aber gesehen, dass er jetzt ein Jahr lang auch für seinen, glaube ich, eigenen politischen Weg sich eben so geschmeidig da untergeordnet hat. Und ich glaube, der würde jetzt nicht gerne hören, wenn ich hier sage, ja, der Marco Rubio ist ja aus deutscher Perspektive noch der, mit dem wir reden können. Aber ich würde sagen, zwischen den beiden, die beiden sind im Rennen und deswegen eben Vance innenpolitisch gerade wieder so scharf unterwegs und Rubio außenpolitisch.
Okay, ich habe noch eine Frage. Ich sehe Ingo Zamperoni schon, aber die Frage will ich noch schnell loswerden an den fußballbegeisterten Politiker. Wenn Donald Trump nicht aufhört, uns mit auch Europa mit Strafzöllen zu überziehen und es kein Einlenken geben sollte in Davos oder wo auch immer in den nächsten Tagen und Wochen, sollten wir die WM in den USA boykottieren?
Ich hätte da kein Problem mit. Ich glaube, viele Menschen in unserem Land hätten ein Problem damit. Aber man bräuchte dazu Herrn Infantino. Und damit ist die Frage beantwortet.
Der gerade den Friedenspreis übergeben hat, genau. Ganz wunderbar. Und damit sind wir bei Ingo Zamperoni und den Tagesthemen. Ingo, ihr schließt an bei dem Thema.
Ja, denn auch uns beschäftigt natürlich diese Zolldrohung wegen Grönlands von US-Präsident Donald Trump. Aber wir schauen auch auf den Grund, warum der syrische Übergangspräsident seinen mit Spannung so erwarteten Deutschlandbesuch kurzfristig verschoben hat. Und natürlich Fußball-Bundesliga. Also es lohnt sich, dran zu bleiben.
Danke, Ingo. Schauen wir uns an. Ich habe mich sehr herzlich zu bedanken für die Diskussion in der Runde. Ihnen fürs Interesse und Ihnen zu Hause natürlich auch. Bis zum kommenden Sonntag. Auf Wiedersehen.